Ja, ihr Lieben, in Anbetracht, dass die Zeit etwas fortgeschritten ist, werde ich ein bisschen was an meiner Einleitung kürzen. Ich möchte aber kurz darauf eingehen, bevor wir in den heutigen Predigttext starten, was an dem Lukas-Evangelium besonders ist. Wir gehen ja aktuell durch die Weihnachtsgeschichte und ich denke, dass es uns bei unserem Verständnis für den heutigen Text helfen kann, wenn wir wissen, was an Lukas speziell besonders ist, an der Art und Weise, wie er schreibt, welche Schwerpunkte er setzt in seinem Evangelium. Und das ist vor allem, dass im Lukas-Evangelium Jesu Liebe zu den Ausgestoßenen besonders hervorgehoben wird. Wir lesen im Lukas-Evangelium von Begebenheiten von Jesus mit Leuten, die eher eine Randgruppe sind. Und wir sehen daran ganz klar, dass Gott auf die Welt gekommen ist, auch für diese Leute, auch für Randgruppen. Wir sehen beispielsweise, dass er sich Zeit nimmt für Zöllner. Er nimmt sich Zeit für kleine Kinder. Und auch ein barmherziger Samariter, also die Samariter hatten eher einen schlechten Stand in der Gesellschaft. Aber gerade in dieser Geschichte sehen wir, dass er sehr positiv dargestellt wird. Auch sehen wir, dass im Lukas-Evangelium 13 Namen von Frauen ganz explizit erwähnt werden, die sonst nirgends in der Bibel nochmal erwähnt werden. Dann, denke ich, ist es auch wichtig zu wissen, dass Lukas unter den Evangelien besonders bekannt dafür ist, dass er sehr akribisch und sehr genau arbeitet. Er ist der Autor, der bis ins kleinste Detail geht. Und so dürfen wir wissen, wenn wir uns das Lukas-Evangelium anschauen, dass jede Aussage, die dort gemacht wird, dass die für uns wichtig ist. Jede Aussage, die er trifft, die sollten wir uns genauer anschauen. Wir sollten aber auch schauen, was er sagt, aber auch, was er nicht sagt, weil auch das seine Relevanz hat. Und mit dem Ganzen im Hinterkopf möchte ich den heutigen Predigttext vorlesen. Wir lesen aus Lukas 1, Vers 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich habe die heutige Predigt gemäß Lukas 1, Vers 37 überschrieben: Bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich möchte heute gemeinsam mit euch auf drei Punkte eingehen, die ich aus dem Text herausgelesen habe. Als erstes möchte ich aufzeigen, dass Gott ungewöhnliche Wege geht. Als zweites sehen wir, dass Gott niemals sein Wort bricht. Und als drittes möchte ich uns die praktische Frage stellen, wie meine Reaktion auf diesen Gott ist. Kommen wir zum ersten Punkt: Gott geht ungewöhnliche Wege. Da lese ich nochmal Lukas 1, Vers 26 und 27. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Wir lesen hier, dass der Text nahtlos an das anknüpft, was wir letztes Mal bereits gehört haben. Wir haben gehört, dass ein Engel zu Zacharias kam und ihm offenbart hat, dass er und seine Frau, dass sie Nachwuchs bekommen. Gleich ist es auch bei dem heutigen Text. Und wir sehen bereits den ersten ungewöhnlichen Weg, den Gott einschlägt, ist, dass er einen Engel für die Verkündigung von dieser Botschaft gebraucht. Wir sind letztes Mal in der Kindergeschichte genauer darauf eingegangen, auf das Wesen der Engel, und haben gesehen, dass sie in der Bibel immer etwas ganz Besonderes sind. Wenn Gott einen Engel sendet, um etwas zu verkünden, dann ist es immer besonders. Als zweites sehen wir, was auch ungewöhnlich ist, dass Jesus in einer kleinen Stadt wie Nazareth aufwachsen soll. Anstatt irgendwie in eine Großstadt wie Jerusalem oder sowas hineingeboren zu werden und dort aufzuwachsen, wo Jesus direkt mehr Reichweite hätte für seinen Dienst, entscheidet Gott, dass er in eine kleine Stadt namens Nazareth dort aufwachsen soll. Wir wissen, dass dort in Nazareth zu dem Zeitpunkt etwa nur 400 Einwohner gelebt haben. Also auch eher etwas, was sehr ungewöhnlich ist, was scheinbar für uns nicht wirklich hineinpasst. Dann lesen wir auch, dass Maria die Mutter Jesus sein soll. Und Maria ist bis dato eine unbekannte Frau in der Bibel. Sie ist scheinbar überhaupt nicht besonders. Und wir lesen nicht wirklich viel über sie, aber auch nicht über ihre Familie. Das Wenige, was wir über sie erfahren, das sehen wir aus dem Dialog, den Maria mit dem Engel hat. Und hierfür lese ich nochmal Lukas 1, Vers 28 bis 30. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu dir: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wir lesen hier, dass von einem ungewöhnlichen Gruß: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Uns wird nochmal in Vers 30 erwähnt, dass Maria Gnade bei Gott gefunden hat. Besonders daran ist, dass bei Zacharias zuvor, dem auch ein Engel begegnet ist, dieser Gruß nicht gefallen ist. Das zeigt uns das erste Indiz, dass Gott mit Maria etwas ganz Besonderes vorhat. Dann sehen wir auch, dass aus diesem doppelten Ausdruck der Gnade, dass Maria bei Gott Gnade gefunden hat. Das bedeutet so viel, oder diese Formulierung, bei Gnade bei Gott gefunden zu haben, die finden wir bereits im Alten Testament. Das wird erwähnt bei Noah, bei Mose und bei Daniel. Und Sprüche 12, Vers 2 schreibt: Wer fromm ist, der erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Dieser doppelte Ausdruck der Gnade, der hier bei Maria erwähnt wird, der gibt uns den Aufschluss, dass Maria ein Gott wohlgefälliges Leben geführt hat. Dass sie Gott mit ihrem Leben geehrt hat. Und dass Gott deswegen doppelt erwähnen lässt, dass Maria Gnade bei ihm gefunden hat. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Gott bricht niemals sein Wort. Und hier lese ich nochmal Lukas 1, Vers 31 bis 37. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Menschwerdung Gottes ist in der Bibel vermutlich das zentralste Ereignis überhaupt. Und diese Begebenheit, die ist keine, von der wir erst hier in den Evangelien erfahren. Diese Begebenheit ist eine, die bereits Jahre vorher vorausgesagt wurde. Es ist eine Prophezeiung, auf die das Volk Israel bereits lange hingefiebert hat. Und so lesen wir aus Jesaja 7, Vers 14 die Prophezeiung: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Wir wissen aus der Bibel, dass Namen häufig eine tiefere Bedeutung haben, als es heutzutage vielleicht gängig ist. Damals war es so, dass eine Person, wenn sie einen Namen hatte, häufig dieser Name eine Bedeutung hatte, der dann auch mit den Eigenschaften und mit dem Charakter dieser Person übereingestimmt hat. Umso besonderer ist es für uns, wenn wir lesen, dass Gott ganz bewusst einen Namen vorgibt, wenn er eine Bedeutung einem Menschen hineinlegt. Und so ist es auch bei Jesus. Spannend aber, finde ich, und wer beim Lesen genau zugehört hat, dem wird aufgefallen sein, dass es in Jesaja heißt, dass der Messias Immanuel genannt werden soll, hier aber in Lukas erwähnt wird, dass er Jesus genannt werden soll. Wie passt das zusammen? Bei Jesus handelt es sich um den äußeren Namen, salopp formuliert der Alltagsname oder der Rufname, wie er genannt werden sollte. Jesus stammt von dem hebräischen Yeshua und das bedeutet so viel wie Gott hilft. Immanuel hingegen ist ein geistlicher Name, ein Name, der zusätzlich gegeben werden konnte. Das bedeutet so viel wie Gott ist mit uns. Und ein Ausleger schreibt hierzu: Und dieser geistliche Immanuel ist Jesus tatsächlich geworden. Aber sein äußerer Name sollte Jesus heißen, um anzuzeigen, dass er uns von Sünden rettet und erst auf diesem Wege Gott mit uns sein kann. Also diese Aussage, diese Bedeutung von Immanuel, Gott mit uns, dafür muss zuvor erst was passieren. Jesus muss auf die Welt kommen. Er muss derjenige sein, der diese Brücke erstmal zu Gott wiederherstellt. Neben seinem Namen, also dem Namen Jesus, sehen wir in den Prophezeiungen auch, dass er von einer Jungfrau geboren werden soll. Und ich finde spannend, auch in diesem Kontext, wir hatten vorhin schon gehört, dass Lukas jemand ist, der sehr ins Detail geht. Dass jedes Wort, was bei ihm aufgegriffen wird, jede Reihenfolge, dass sie Gewicht hat. Und wir sehen am Beispiel von Maria, dass noch bevor ihr Name erwähnt wird, bereits aufgegriffen wird, dass sie Jungfrau war. Ich lese nochmal Lukas 1, Vers 26 und 27. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Was Lukas hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass unmissverständlich klar wird, dass es sich bei der Geburt Jesus um keine normale Geburt handelt. Es handelt sich hier nicht um ein Kind von Maria und Josef, sondern es kommt ganz klar zum Ausdruck, dass Jesus Gottes Sohn ist. Theologisch ist das für uns von großer Bedeutung, weil dadurch erst garantiert wird, dass die Erbschuld, die wir seit dem Sündenfall auf uns haben, also dass alle Kinder, die aus Adam und Eva geboren wurden, dass sie sündig sind von Jugend auf. Das bedeutet, dass es uns gar nicht möglich gewesen ist, ein sündloses Leben zu führen. Aber dadurch, dass Jesus von dem Heiligen Geist gezeugt wird, wird diese Linie einmal durchbrochen. Es handelt sich nicht um eine Nebensächlichkeit, sondern erst dadurch wird überhaupt das Fundament gelegt, dass Jesus dazu imstande war, ein sündloses Leben zu führen. Wir könnten weiter darüber spekulieren, wie das genau abgelaufen ist. Aber wir sehen an Lukas, dass er in diesem Bereich schweigt. Das zeigt uns auf, dass es für uns nicht weiter relevant sein muss, wie genau das Ganze abgelaufen ist. Das, was relevant ist, das wird erwähnt und es wird mehrfach erwähnt. Wir sehen nämlich, dass Jesus ein Sohn des Menschen ist, dass er von Maria ausgetragen wurde. Wir sehen aber auch, dass er Gottes Sohn ist. Eine weitere Erfüllung von Gottes Wort finden wir darin, dass im Alten Testament mehrfach prophezeit wurde, dass er ein Sohn Davids sein sollte. Also dass er aus dieser Linie von ihm stammt. Und das wird auch hier nochmal aufgegriffen. Lukas 1, Vers 32. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wenn der genaue Stammbaum interessiert, auch da arbeitet Lukas sehr akribisch, der kann in Lukas 3 fündig werden. Hier wird der ganze Stammbaum von Josef über David bis hin zu Adam geführt. Und wir sehen hier ganz deutlich und unmissverständlich, dass Jesus Teil aus dieser Linie ist. Der heutige Text bietet uns genügend Stoff, um noch tiefer in die Prophezeiungen einzusteigen. Da wir zeitlich aber ein bisschen fortgeschritten sind, möchte ich das nicht weiter vertiefen. Ich möchte euch aber ermutigen, daheim selber den Text nochmal zu lesen und selber zu schauen, welche Prophezeiungen gemacht werden und welche Prophezeiungen sich erfüllt haben und sich noch erfüllen werden. Wir sehen, dass Gott niemals sein Wort bricht. Und dieser Gott, der ist der gleiche, den wir auch heute noch haben. Das heißt, dass sämtliche Zusagen, die er uns gemacht hat, dass sie sich auch noch erfüllen werden. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist die Frage, wie wir persönlich mit diesem Gott umgehen. Dafür möchte ich den Vers aus Lukas 1, Vers 38 vorlesen. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich kann nur mutmaßen, wie Maria sich damals gefühlt haben muss. Ich denke, berechtigte Fragen wären: Wie soll das Ganze werden? Was denkt mein Umfeld darüber? Was denkt Josef? Sie waren miteinander verlobt, aber sie waren noch nicht verheiratet. Sie waren nicht miteinander intim. Das bedeutet, dass für alle drumherum diese Schwangerschaft mehr als vielleicht kurios scheinen würde. Was ich aber schön finde, ist, dass wir von Marias Reaktion lesen können. Und sie sagt ganz einfach und kurz und knapp: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria ist eine Person, die sich voll und ganz unter den Willen Gottes beugt. Sie hat Vertrauen in Gott, weil sie ihn bereits kennt. Sie weiß, dass Gottes Plan am besten ist. Und ich kann mir nur vorstellen, wie es für sie gewesen sein muss. Sie als gottesfürchtige Frau, dass das ganze Volk jahrelang auf den Messias gewartet hat. Nach einem Schweigen von 400 Jahren ist es endlich soweit und Maria ist ein Teil davon. Genauso interessant finde ich in dem Kontext aber auch, wie kurz und knapp auch Marias Antwort ist, auch kurz und knapp beschrieben wird: Und der Engel schied von ihr. Wir sehen hier also, dass es nicht um das Auftreten des Engels geht. Nicht das ist es, was besonders ist, sondern was zählt, ist die Reaktion von Maria, wie sie damit umgeht. Und sie zeigt sich bereit, dass sie sich in den Dienst Gottes stellen möchte. Ich möchte das Gehörte von heute noch mal kurz zusammenfassen. Wir sind zunächst darauf eingegangen, dass Lukas besonders genau und detailliert arbeitet. Wir sehen, dass alles, was er aufschreibt, dass es seine Relevanz hat, dass es wichtig für uns ist. Gleichermaßen ist es aber auch wichtig zu uns zu schauen, welche Bereiche er nicht erwähnt oder worauf er nicht tiefer einsteigt. Dann haben wir gesehen, dass das Lukas-Evangelium sich vor allem dadurch auszeichnet, dass Jesu Liebe zu den Ausgestoßenen betont wird. Wir sehen, dass Gott ganz bewusst für diese Gruppen auch auf die Welt gekommen ist. Dann haben wir uns angeschaut, dass Gott ungewöhnliche Wege geht. Er nutzt eine Maria, die bis dahin nicht weiter bekannt gewesen ist. Wir wissen lediglich, dass sie ein gottfürchtiges Leben geführt hat. Wir sehen auch, dass er sich für Nazareth entschieden hat, eine Stadt, die eher untypisch ist. Und dann sehen wir, dass er zur Verkündung dieser Botschaft einen Engel gebraucht. Dann haben wir uns weiter angeschaut, dass Gott sein Wort hält. Diese Prophezeiungen, die im Alten Testament gemacht werden, Prophezeiungen, an denen Menschen vielleicht schon gezweifelt haben, weil sie so lange her waren, sie werden erfüllt. Und daraus sehen wir, dass auch die Prophezeiungen, die heute noch offen sind, dass Gott sie einhalten wird. Zuletzt sind wir dann auf Marias Reaktion eingegangen und haben gesehen, dass sie sich komplett unter den Willen Gottes stellt. Sie vertraut ihm, weil sie ihn kennt und sie weiß, dass sein Weg der beste ist. Ich möchte uns heute Morgen ganz praktisch die Frage stellen, wie wir persönlich mit diesem Gott umgehen. Wie gehen wir mit ihm um, wenn er in unserem Leben vielleicht ungewöhnliche Wege geht? Wege, von denen wir persönlich nicht überzeugt sind oder an denen wir gerne vielleicht etwas ändern würden, ein paar Stellschrauben anpassen, dass es doch in eine andere Richtung läuft. Können wir ihm vertrauen oder wie ist da unsere Beziehung? Wie gehen wir damit um, dass Gott immer sein Wort hält? Was bedeutet es für uns ganz praktisch, wenn er uns Aussagen zuspricht, wie gehen wir damit um? Ist es bei uns bloße Theorie, was theoretisch gut klingt, oder ist es auch praktisch etwas, wovon wir in unserem Alltag Gebrauch machen? Und zuletzt möchte ich dann auch die Frage stellen, wie wir mit Gott umgehen. Sind wir wie Maria, die sagt oder sich unter den Willen Gottes stellt, die Vertrauen zu diesem Gott hat, weil sie ihn kennt, oder haben wir doch unsere Zweifel? Wenn du Gott noch überhaupt nicht kennst, dann wünsche ich dir, dass diese Weihnachtszeit dazu beiträgt, dass er dir begegnet. Dass du dich darauf einlässt, dir anhörst, darin liest, was er gemacht hat. Weihnachten ist mehr als Familienfeiern, Plätzchen backen, Geschenke verschenken, sondern an Weihnachten feiern wir, dass unser Gott sich klein gemacht hat und zu uns gekommen ist. Dass er als Retter für uns gestorben ist. Auch für dich. Amen. Ich würde gerne noch eine Gebetsgemeinschaft mit euch machen. Lade euch dazu ein, aufzustehen.